Ja, gut. Herzlich willkommen bei Irrsinnig mit der
Gina
und der Ricarda. Gina hat einen Schluck Kaffee genommen. Vergessen, dass ich etwas muss sagen. Ja, und heute mit dem Gianluca. Herzlich willkommen. Gina, lachst du immer?
Nein, überhaupt nicht. Mir geht so recht oft recht schlecht.
Willst du darüber reden?
Mit dir immer gern.
Danke.
Nein, heute ein kein spezielles Format. Falls wir da auch ein bisschen anders tönen, liegt es daran, dass wir alle an unterschiedlichen Orten sind, nämlich. Wir die Tage so remote online aufnehmen. Und sehen die Leute dann nochmal auf Bildschirmen.
Ich fühle mich so future, wenn man so aufnimmt.
Ja, aber es gibt ja eigentlich sehr viele Podcasts, die das immer so machen. Aber irgendwie, ich fühle es noch, aber schon nicht so, wie man es sich live sieht.
Ja, das stimmt.
Ja, Gianluca, willst du dich selber schnell vorstellen?
Ja, also ich bin Gianluca, bin aus dem Tessin ursprünglich, lebe jetzt in der Deutschschweiz, Mitte 20. Und ja, heute bin ich hier, ein bisschen über meine Erfahrungen mit Depressionen schwätzen mit euch und ein bisschen teilen, wie das so bei mir war, was ich gemacht habe, wie ich wieder rausgekommen bin und das Ganze drumherum. Also ich freue mich auf den Podcast und bin gespannt, was da so rauskommt.
Schön. Merci, ja. Und die Leute sind aber noch ein bisschen gespannt, was du arbeiten oder noch studieren?
Ich bin kürzlich fertig geworden mit dem Studium. Jetzt habe ich gerade angefangen zu arbeiten als Ingenieur und habe etwa 4 Jahre studiert und habe jetzt meinen Bachelor abgeschlossen. Ja.
Cool. Bei mir hat es vorhin ein bisschen gehangen. Das ist schnell eingefroren gewesen. Haben wir schon gesagt, dass wir heute werden eventuell über Suizidalität reden? Oder ist das
noch nicht
zu sprechen? Okay, dann sage ich das noch schnell. Wir reden heute über Suizidgedanken und falls das ein sensibles Thema ist für jemanden, tut doch den Podcast mal überspringen oder man muss sich nicht alleine hören. Genau.
Gut. Ja, dann Luca, willst du mal anfangen mit so, wann hat es so ein bisschen gestartet bei dir?
Ja, also grundsätzlich ist bei mir die Geschichte eigentlich schon relativ lang. Ich habe nie wirklich diagnostizierte Depression gehabt, aber ich jetzt so im Nachhinein habe ich es schon gemerkt, schon als Kind habe ich schon so gewisse Tendenzen gehabt, oder so ein bisschen melancholisch, gewisse so Gedanken und so. Ja, halt auch Glaubenssätze über mich selber und so, da hat das alles ein bisschen begünstigt, aber so wirklich Depression angefangen, etwa vor 3 Jahren, da bin ich noch im Studium gewesen, im letzten Jahr, und dann habe ich so gemerkt, so wie es langsam nicht mehr so gut ist, aber dadurch, dass ich keine Erfahrungen mit gehabt habe und auch nicht andere Personen kennt haben, die Depression kennt oder halt nicht gewusst, haben ja das nicht wirklich können einordnen oder was da jetzt ist und ob ich da überhaupt etwas machen oder so. Und bei mir hat es angefangen, so mit ein bisschen Interessensverlust, so ein bisschen Rückzugstendenzen, ein bisschen mehr in mich selber oder so die Heime bleiben, nicht wirklich Lust haben, Sachen zu machen mit anderen. Hat dann auch angefangen mit Schlafproblemen, so Schlafstörung, leicht am Anfang relativ leicht und dann mit der Zeit schlimmer geworden. Und da ist etwa vor, ich sage, ja, schon fast 4 Jahre her jetzt, wenn ich gerade geschaut habe. Dann ist das im Herbst 19 war. dann im Frühling 20 wissen wir ja, was passiert ist.
Ja,
und ja, das hat es natürlich nicht begünstigt. Ist jetzt nicht, ehrlich gesagt, habe ich dann nicht so extrem als belastet empfunden, das ganze Lockdown und drumherum. Ich habe eine relativ gute Wohnsituation gehabt, mehrere große Wege, immer viel Austausch gehabt mit anderen Leuten. Oder wir sind halt einfach aufeinander gehockt fast, aber es hat funktioniert. Ja, dann habe ich das Studium abgeschlossen, da ist gerade noch gegangen. Aber eben, es ist mir nicht wirklich gut gegangen. Das war so ein bisschen der Anfang.
Das heisst, darf ich noch etwas, sorry, zwischenfragen. So, letztes Jahr vom Studium, das klingt bei mir so nach viel Stress und dass man nicht so weiss, was näher kommt. Hast du das Gefühl, das hat reingespielt? Also das ist so, bei mir sind das so mega Triggerpunkte, so Unsicherheiten und Stress, die mich mega draus bringen.
Ja, also bezüglich Ende vom Studium, so, ich muss sagen, ich habe Elektrotechnik studiert und ehrlich gesagt sind die zweite Jahr das strengste gewesen. Das dritte ist eigentlich ein bisschen entspannter gewesen. Also wir haben, da hast du halt können viel wählen, was du wollen machen. Das heißt, du hast grundsätzlich schon Fächer gehabt, die dich sehr interessieren, die du selber ausgewählt hast. Von dem her ist auch so, der ist weniger mühsam. Und dann halt die Bachelorarbeit, da ist, ja, ist viel Arbeit, aber wenn du dich gut organisierst, finde ich, ist es jetzt auch nicht, also für mich ist es jetzt nicht so ein großer Stress gewesen. Also ich habe einfach gut können planen und machen, natürlich geht dann nicht alles, wie du willst und musst halt anders machen und so, aber da ist jetzt nicht so ein großer Faktor gewesen. Und auch die Unsicherheit von später habe ich auch nicht so gehabt, weil ich habe schon gewusst, ich würde einen Master machen. Das heißt, ich habe mich dann auch schon angemeldet gehabt. Das heißt, eigentlich ist der Übergang relativ fließend gewesen. Das ist bei mir nicht so das Thema gewesen.
Ja.
Okay. Aber das zweite, was du angesprochen hast, mit der Unsicherheit und mit dem Unwissen, da ist für mich auch ein großer Stressfaktor, kann man vielleicht später ein bisschen drüber schwätzen. Da ist dann im bitteren Verlauf noch wichtig gewesen.
Ja, sicher.
Meine Frage war, weil Leute immer sagen, dann ist mir nicht so gut gegangen. Das ist von A bis Z alles heissen. Was hat das für dich geheissen? Was sind das für Gefühle gewesen, die du dann hast?
Also lustigerweise ist eben das Gefühl, dass ich kein Gefühl habe. Das ist bei mir stark gewesen, so Emotionslosigkeit. Denn so negative Gedanken, sehr selbstkritische Gedanken, so du bist nicht gut genug oder die andere könnt immer alles besser oder niemand hätte ich gern, so in der Art, so Gedanken haben. Dann vom Gefühl her auch Antriebslosigkeit und Perspektivlosigkeit, da ist bei mir sehr stark gewesen. Also Antriebslosigkeit ist, wenn sozusagen nicht Motivation hast zum Sachen machen. Also bei mir ist dann so gewesen, ich mache generell viel so Projekte nebenbei, eben so viel mit Computer oder mit Elektronik irgendetwas machen und da ist dann nicht mehr so der Antrieb gewesen, das zu machen oder ich habe nicht so Lust gehabt, da jetzt auspacken und etwas dran machen und so. Da ist bei mir die Antriebslosigkeit gewesen und Perspektivlosigkeit, da hat sich bei mir unterschiedlich gezeigt. In erster Linie ist es darum gegangen, dass ich mir nicht eine Zukunft haben können vorstellen. Also zum sagen, ich habe mich nicht können gesehen in der Zukunft. Das ist halt sehr schwierig gewesen oder ich habe es nicht positiv gesehen. Das sind so die. Und dann, so als Konsequenz von dem, habe ich dann auch gewisse Sachen viel stärker gewichtet. Also zum Beispiel ist bei mir dann so die Klimakrise dann extrem belastend wurde, oder? Weil ich dann denke, okay, es geht alles kaputt und es geht nicht mehr und wir werden alle umkommen oder was weiß ich. Und wenn der mit der Perspektivlosigkeit verstärkt er, und dann habe ich da viel stärker empfunden oder eine sowieso Verzweiflung fast verspürt. Ich glaube, das sind bei mir so die stärkste so Gefühl, Emotionen gewesen.
Hast du nachher auch mit der Perspektivlosigkeit auch die Nachrichten nicht mehr gelesen, zum Beispiel?
Nein, im Gegenteil. Ich lese generell sehr viele Nachrichten, halte mich sehr informiert über was auf der Welt passiert und ich habe einfach viel davon gelesen, aber es hat mich einfach viel mehr belastet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich verzweifelt gewesen bin und nicht mehr hören können, aber es ist halt immer so der Gedanke gewesen oder so, immer so ein negatives Grundgefühl.
Mhm.
Da ist eher so gewesen.
Ja, ja, mir eben, also das resoniert gerade mega fest mit mir, also gerade das mit Nachrichten lesen. Bei mir ist es dann manchmal so ausgeartet, dass ich wirklich auch halbe Minute, also auch 30 Sekunden refreshed und habe geschaut, was ist wieder Neues passiert und dann immer so an einem gewissen Punkt mir müssen so Nachrichtenverbot also aussprechen oder mir müssen sagen, ich darf das jetzt einfach geht schnell eine Woche, zwei, darf ich das nicht mehr lesen, was mich so belastet hat. Aber gleichzeitig habe ich mich dann auch immer mega ignorant gefühlt, weil ich dachte, ja, aber ich muss ja wissen, was passiert. Also, ich kann nicht einfach nicht hinschauen, das ist auch keine Lösung. Ja, das kenne ich sehr gut.
Und hast du all die Sachen, die du jetzt erzählst, Gianluca, hast du das Gefühl gehabt, dass, also hat die von jemandem von außen auch darauf angesprochen? Oder bist es vor allem du, was gemerkt hat?
Also von außen hat man das, glaube ich, nicht gemerkt. Ich bin auch schon seit immer sehr verschlossen gewesen. Nicht so offen bezüglich Emotionen, bezüglich meiner Gedanken und so, der hat sich jetzt verändert. Können wir dann nachher auch drüber schwätzen, aber dort bin ich halt sehr verschlossen gewesen, habe nicht zum Beispiel mit Kollegen drüber geschwätzt, was ich jetzt denke oder wie es mir jetzt geht und so. Und deshalb, glaube ich, hätte mich auch niemand darauf angesprochen. Ich bin auch generell eine sehr fröhliche Person. Wenn ich mit anderen Leuten etwas tue oder einfach wenn ich mit anderen Leuten bin, dann bin ich generell fröhlich, auch wenn es mir nicht gut geht. Das ist wie automatische, keine, bin einfach so, oder? Ich kann da nicht stören. Aber wenn ich dann nicht mit anderen bin, wenn ich irgendwie wieder die Heime bin und, oder etwas allein mache, dann kommt da wieder so rauf, dieses Negative, dieses Schlechtgehen. Also von dem her hat mich niemand darauf angesprochen. Ich habe es einfach selber natürlich wahrgenommen und gemerkt, okay, geht mir nicht mehr so gut. Aber ich habe es dann auch nicht wirklich als Problem wahrgenommen. Oder es ist so, also ich habe es halt gemerkt, ich habe gewusst, okay, irgendetwas passt nicht so. Aber ich habe nicht gedacht, dass es irgendwie etwas Schlimmeres könnte sein oder so.
Und also was hat sich dann geändert, dass du wie hast realisiert, okay, das ist nicht mehr etwas Normales, das ist jetzt etwas, wo gefährlich ist auch?
Also wirklich der Ausschlag war im Oktober 2021. Da habe ich den Master an der ETH angefangen. Und da ist natürlich sehr große Belastung. Und dort ist dann eben nach zwei Monaten wirklich so, ich glaube, ich weiß nicht genau, was ich kann, aber ich glaube, ich habe eine Panikattacke gehabt. Das ist auch das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist. Und ich glaube, ich habe es seitdem nicht mehr erlebt. Da bin ich einfach in der Schule gewesen und habe so wirklich so einfach wollen weggehen oder einfach nicht mehr können und einfach weggehen. Und dann, okay, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist wirklich Gott nicht mehr, oder? Aber bis dann habe ich immer so ein bisschen durchgekämpft oder halt so ein bisschen gesagt, so, ja, der vergeht wieder, halt nicht so wirklich wahrgenommen.
Wie hat sich die Panikattacken geäussert bei dir?
Ich weiß nicht genau, ob es eine Panikattacke effektiv war, aber was ich.
Also ist ja ein sehr dehnbarer Begriff.
Ja, eben. Es ist, bei mir ist grundsätzlich einfach eine Überforderung mit allem. Ich bin einfach überfordert gewesen vor allem, von in der Schule sein, von müssen, kann ich, einfach alles, jeder Gedanke ist so zu viel gewesen. Am liebsten wäre ich einfach irgendwo weggegangen, weit weg und irgendwo in den Wald gelaufen oder so. Da wäre so. Und eben, was ich dann gemacht habe, oder ich habe gemerkt, okay, ich kann da nicht einfach sitzen bleiben, bin ich einfach heimgegangen. Dann habe ich eben mega Glück gehabt, habe eine Mitbewohnerin, wo eine gute Freundin ist, und sie habe ich dann mit ihr können reden, oder? Und dann bin ich wirklich so zusammengebrochen. Und dort habe ich gesehen, dass sie hat dann auch gesagt, so, ja, jetzt möchte ich schon wirklich professionelle Hilfe holen.
Mhm. Und ist das nervig? Oh, sorry. Nein, sorry, sag.
Ist das erste Mal gewesen, wo du mit jemandem hast näher über deine Probleme eigentlich geredet? Mit der Mitbewohnerin?
Ja, also so wirklich offen, und ich habe es dann auch wirklich stark gezeigt, dass ich dann müsse hüllen, ich habe einfach nichts mehr können, oder? Und bis dort habe ich halt schon so ein bisschen so, ja, halt erzählt, so, ja, ich kann nicht mehr so gut schlafen, oder ja, habe nicht mehr so Lust und so, aber nicht wirklich so, was in mir drin vorgeht. Ja.
Ja. Wie hat sich das für dich dann angefühlt, als dann jemand so sagt, hey, du brauchst im Fall professionelle Hilfe?
Habe mir nie so überlegt, wenn ich ein bisschen mit dem Kopf jetzt zurückdenke. Ja, ich glaube, es ist, ich habe schon gewusst, irgendwo durch habe ich schon so das Gefühl gehabt, ja, es geht nicht mehr so weiter, oder? Und wenn sie es mir dann gesagt hat, dann habe ich so wirklich gewusst, okay, jetzt muss ich etwas machen. Es ist, ich bin sehr pragmatisch, das heißt, in dem Moment hat sich dann bei mir so Pragmatismus eigentlich eingesetzt und gesagt, okay, jetzt müssen wir da und da machen und jetzt mache ich da.
Und er ist so relativ schnell gegangen, dass du das hast organisiert gehabt.
Ja, also ich bin zu Skiz gegangen, Kriseninterventionszentrum. Habe einfach angelötet und einen Termin gemacht. Und dort kam, ich glaube, da habe ich dann einen Tag drauf oder ein paar Tage später einen Termin gehabt, bin eine Psychologin. Die hat einfach eine Erstabklärung gemacht. Das ist noch nicht Therapie gewesen oder so, das ist einfach zum Abklären gewesen. Mhm. Und da habe ich dann wirklich schnell reagiert, weil eben ich einfach gewusst, das geht nicht.
Und was ist für Gefühl, wo jetzt aufkommen in dir, wenn du zurückschaust, auf dass dir jemand sagt, du hast dann professionelle Hilfe braucht?
Also eigentlich weder negativ noch positiv. Es ist einfach eine Tatsache für mich. Oder es ist etwas, was ich müssen machen musste. Ja, da ist, ich vergleiche das immer, wie wenn du es beibrichst, dann gehst du zum Arzt und machst halt den Gips. Oder da ist irgendwie für mich, wenn ich das so sehe. Oder es ist einfach etwas Pragmatisches, etwas, was ich müssen machen musste. Ja, im Nachhinein ist es ein mega wichtiger Entscheid. Ich kann auch verstehen, dass es nicht für alle so einfach ist oder dass man das so direkt kann machen, weil natürlich, wenn du sagst, du holst dir Hilfe, heißt das, du kommst selber nicht mit dem klar, oder da ist so ein Eingeständnis, dass du eigentlich, ich würde nicht sagen, dass du selber nicht genug bist, aber dass du eine Situation hast, die du selber nicht kannst bewältigen, da ist auch sozusagen wie ein Teil Selbstständigkeit da aufgeht, oder? Wo du sagst, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft. Und das ist für mich bis jetzt auch ein wichtiger Moment gewesen, so sagen, okay, ich frage jetzt wirklich nach Hilfe. Ich brauche jemanden. Und da, da habe ich bis dort noch nie müssen machen.
Ja, außer halt, du brauchst einen Gips. Bis dort hat man wahrscheinlich sehr einfach, kann man sich eingestehen, okay, ich kann selber nicht gipsen. Ich habe kein Röntgengerät daheim, ich gehe jetzt einfach ins Spital. Und das ist halt schon, würde sagen, dass du so lange nicht hast professionelle Hilfe gesucht, hängt das damit zusammen, dass du wie noch nie wirklich von Depressionen gehört hast? Oder hast du nicht eingestehen? Oder hängt es auch viel mit Stigma und Tabuisierung vielleicht zusammen?
Ich glaube, es war generell einfach Unwissen gewesen. Also einfach, dass ich nicht gewusst habe, was eine Depression ist und was die Symptome sind und wenn ich mal aufpasse oder das habe ich jetzt alles gelernt. Oder? Aber es ist bei mir jetzt nicht so gewesen, dass ich da irgendwie als große Schwäche gesehen haben oder als eben als Stigma, dass ich dann irgendwie kaputt bin oder so. Da glaube ich, habe ich nicht so gesehen. Oder ich habe mir einfach nie wirklich Gedanken darüber gemacht, oder? Und hauptsächlich ist es bei mir so gesehen, ich habe einfach gedacht, ja, das ist nur normal, ist immer ein bisschen Ups und Downs, oder? Mal bist du ein bisschen mehr energetisch, manchmal hast du ein bisschen weniger Energie oder bist du ein bisschen traurig oder so, das ist ja ganz normal, ein bisschen Schwanke gehabt. Und ich habe einfach gedacht, ja, das ist halt so eine kleine Phase, wo es mir jetzt, ja, nicht so gut. Und dann hat es ja immer, in der Zeit hat es ja immer auch Phasen gegeben, wo es mir dann wieder besser gegangen ist oder gut. Also ich habe, eben bevor ich diese wirkliche Episode hatte, bin ich den Sommer in der Ferien gewesen oder relativ lang Töftour gemacht und so. Das ist mega schön gewesen und nachher ist mir eigentlich mega gut gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist da wieder vorbei. Oder ich glaube, es ist eher ein bisschen so da gewesen oder nicht wirklich wissen, auf was ich schauen muss.
Ich habe mich jetzt noch gefragt, dass also die Zeit, wo du beim Kids bist, wäre ja in dem Fall mit in Corona. Also während Covid.
Ja, ist schon ein bisschen später gewesen. Das war eben im Oktober 2021 gewesen. Das war schon ein Jahr später gewesen. Also eigentlich jetzt.
Das ist ja gleich wieder gekommen, oder nicht?
Ja, also dort, wo ich dort war, glaube ich, war das Einzige gewesen, dass wir Maske hatten. Und sonst kann ich es nicht irgendwie speziell, ist nicht irgendwie speziell gewesen. Oder so. Und das ist auch nur ein ambulanter Termin gewesen. Also ich bin nur angekommen, habe ein Gespräch gehabt für eine Stunde oder so und bin dann wieder gegangen mit der Empfehlung.
Ja, ich habe mich nur gefragt, weil also seit eigentlich auch 2020 sind ja Therapieplätze nochmal massiv geschrumpft. Oder besser gesagt, einfach mega ausgelastet, überlastet. Wie zackig ist das gegangen für dich? Also je nachdem, ich höre manchmal von Leuten, die sagen, ja, im Moment wartet man anderthalb Jahre, dann lerne ich wieder jemanden kennen, der sagt, hey, nach zwei Monaten habe ich einen Termin haben. Wie war das bei dir gewesen?
Also ich habe eben beim Kids habe ich nur erste so eine Diagnose sozusagen, oder sie hat über Glück geschaut, was ist, und dann hat sie gesagt, ja, das ist sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, ob sie es diagnostiziert hat, aber sie hat schon gesagt, ja, ist Depression und kannst jetzt entscheiden, ob du stationär oder ambulant. Und ich habe halt gedacht, ja, bei mir ist es ist schon relativ schlimm gewesen. Also ich habe eben nachher mit dem Psychiater, da hat er dann wirklich eine Diagnose gemacht und ich habe eine mittelgradige, richtig schwergradige Depression gehabt. Eben, dann bin ich einfach mit der Empfehlung raus und dann habe ich einfach angefangen, ein bisschen anfragen bei Psychiater, Psychologen hier in der Region. Und ja, die meisten sind Absagen gewesen oder irgendwie Warteliste von einem Monat, zwei. Das ist schon so gewesen. Was ich dann gemacht habe, was ich allen kann empfehlen, die so etwas machen müssen oder wollen machen. Ich bin zum Hausarzt gegangen, habe ihm da eben erzählt und er hat mir dann, wie sagt man, nicht das Rezept, aber
Überweisung.
Überweisung, genau. Mhm. Hat mir Überweisung gemacht und sie haben dann eine Praxis gehabt, wo sie da eingeschickt haben und dann habe ich in der Woche drauf einen Termin bekommen. Da ist echt, weil dann ist das so wie medizinisch auch ja, vorgeschrieben sozusagen, oder? Anstatt dass man selber sucht. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, was man machen muss, damit da so kann sie, aber ich habe gefunden, da ist, hat bei mir habe ich mega Glück gehabt, dass das so schnell gegangen ist.
Es ist bei mir auch so gegangen und ich glaube, so Ärzte und Ärztinnen haben ja gleich noch so ein Netzwerk vom Studium. Und so blöd gesagt, wie bei meinem Hausarzt, ist es dann wie, dass er gesagt hat, so, ah, ich weiss, die Freundin von einem Studienkollegen von mir ist Therapeutin, ich habe ihre Anfrage. Also das ist wie so, dass das gleich recht ein Zusammenspiel ist. Und wenn man jemanden hat, wie einen Hausarzt oder Hausärztin, wo man den Anschluss findet in das Netz, was mega, mega wertvoll kann sein und eben mega viel Suchzeit auch einsparen eigentlich.
Mhm. Ja, und auch, also ich habe das Gefühl, ich habe bei der gleichen Praxis auch angefragt und da habe ich glaube, 4 oder 6 Wochen Warteliste ist gewesen, haben sie mir gesagt am Telefon und dann, wo es mit der Überweisung war, ist es plötzlich sofort gegangen.
Ja.
Da ist vielleicht auch
ein kleiner Unterschied. Es geht eben so ein bisschen um Dringlichkeit natürlich. Also,
ja,
dass man genau. im Kiez einen Termin bekommt, das ist ja hoffentlich, das ist eigentlich wieder ein Notfall. Und wenn du im Notfall bist, hast du eigentlich einen Termin bekommen und das ist ja nicht gemacht, für das du dann eine längere Therapie Angebot kannst in Anspruch nehmen dort, sondern es ist wirklich nur ein Notfall. Okay, ist es wirklich, musst du stationär oder musst du blöd gesagt, zwangseingewiesen werden, so solche Sachen. Oder auch ambulant. Und ich denke, dass mit der Überweisung, ja, ich glaube, du hast einfach auch Glück gehabt, kann man sicher auch sagen, wenn man Überweisung bekommt, heisst natürlich nicht immer, dass es schnell geht. Aber das stimmt schon, wenn man so ein bisschen vernetzt ist, weiss man vielleicht auch gut, wer Platz hat und wer nicht. Das stimmt, ja. Du sagst, du bist dann in dieser Zeit in Therapie gegangen. Wie ist das so abgelaufen? Bist du gerne gegangen oder hast du es speziell gefunden gerade? Hast du lieber neben dich nicht oben gehen?
Also bei mir ist das eigentlich sehr gut gelaufen. Ich habe halt, das ist auch mega wichtig. Ich habe erstens Glück gehabt, dass ich schnell einen Platz bekommen habe und zweitens Glück gehabt, dass der Psychiater, eben, wo ich dann gelandet bin, dass wir uns sehr gut verstanden haben, dass da eigentlich sofort auch menschlich funktioniert hat, oder da ist nicht immer gegeben. Ich habe auch gehört von Leuten, wo mehrere Therapeutinnen durchgehen, bis sie jemanden findet, wo sie können auch wirklich zusammenschwätzen und so, oder da ist ja nicht gegeben. Und ja, dann habe ich eigentlich direkt angefangen, einmal in der Woche in der Therapie gehen. Ja, ich habe da jetzt grundsätzlich als gut empfunden. Ich habe auch großes Vertrauen gehabt in die Therapie, weil ich weiß, dass es funktioniert. Oder ich habe Statistiken angeschaut und ich weiß, okay, die Leute, wo Therapie macht, dann nützt auch wirklich und da ist etwas, was bringt. Oder? Und deshalb bin ich schon mit dem Mindset reingekommen. Oder ich habe gedacht, okay, da ist jetzt etwas, was ich mache. Und ich weiß, es wird funktionieren. Ich weiß einfach nicht, wenn. Ich weiß einfach nicht, wie lange es dauert. Oder? Und natürlich hat es den Tag gegeben, wo ich in Therapie gegangen bin und ich habe gedacht, da hat überhaupt nichts gebracht. Da ist. Ich bin einfach dort gesessen und über irgendetwas geschwätzt, aber hätte mir nicht so viel gebracht. Und andere Tage, wo ich das Gefühl hatte, ja, boah, heute ist mega gut, wo ich mich auch mega gut gefühlt habe nachher und so. Es war sehr unterschiedlich gewesen. In der Zeit vor der Therapie habe ich auch ein Semester unterbrochen, Also ich bin nicht mit Schule gegangen. Wäre auch nicht möglich gewesen. Also ich hätte mich nicht können konzentrieren oder schwieriger. Eben auch das Studium, wo ich angefangen habe, das ist auch sehr technisch, sehr anspruchsvoll und da hätte ich nicht können machen. Das heißt, ich bin eigentlich bin immer die Heime gewesen, bin relativ viel spazieren gegangen und so, habe ein bisschen Podcast gehört, Musik und ich glaube, da hat auch sehr viel geholfen, dass die Therapie so gut funktioniert hat, dass ich auch viel Zeit hatte für mich. Und weil bei der Therapie, die Stunde, wo du dort bist, klar, da ist wichtig, da hast du eben den Input oder von dem Therapeut, Therapeutin. Aber dann extrem viel passiert dann außerhalb von der Therapie. Ich habe zum Beispiel oft Hausaufgaben bekommen. Da musst du über gewisse Sachen nachdenken oder Sachen schreiben. Eben so Sachen, die du außerhalb machst. Und da habe ich mich dann wirklich so lang beschäftigt oder auch mit mich selber. Und ich glaube, da ist eigentlich wirklich dort, wo am meisten, oder für mich ist da gewesen, wo du am meisten Fortschritt machst, ist, wenn du dich mit dich selbst beschäftigst. In der Therapie habe ich so gewisse Tools kennengelernt und gewisse Vorgehensweise oder zum Beispiel haben wir Themen gefunden, die ich behandeln muss. Und dann habe ich dann eben selber den gemacht. Aber grundsätzlich ist bei mir Therapie ein sehr positives Erlebnis gewesen. Es sind natürlich auch schwierige Themen, die du behandelst. Ist anstrengend. Es hat mir immer sehr viel Energie gekostet, das zu machen. Oder oft. Ja, aber grundsätzlich habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Was sind das denn so für Tools, für Werkzeuge, die du an die Hand gelegt hast bekommen in der Therapie, die irgendwie für dich funktionieren?
Mhm. Also für mich wirklich das A und O sozusagen, was ich gelernt habe, was ich auch jetzt immer noch sehr aktiv nutze. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich nenne da einfach Metakognition. Das heißt, über die eigene Gedanken nachdenken. Also, dass man nicht einfach seine Gedanken hat und da so wahrnimmt, wie er ist, sondern dass man sich Gedanken darüber macht, was denke ich, wieso denke ich das, wie fühle ich mich, wenn ich da denke? Oder und von wo kommt dieser Gedanke? Was steckt dahinter? Das ist so ein bisschen die eigene Gedanke analysiere. Ich glaube, da habe ich gelernt, da habe ich als extrem hilfreich, extrem hilfreich gefunden. Und da brauche ich auch immer noch. Das ist wie so etwas, was ich jetzt immer mache eigentlich.
Ist es vorher nie so gemacht, selber so ein bisschen darüber nachdenken, über seine eigenen Gefühle und seine Gedanken?
Also, darüber denken schon, aber nicht analysieren. Ja. Ich habe nicht können so sagen, okay, wieso denke ich da jetzt? Und was hat er ausgelöst? Und was hat er jetzt für Auswirkungen, dass ich so denke? Und da habe ich eben gelernt, das zu machen.
Mhm. Und also wie hast du das können aneignen? Also wie hast du das gelernt? Also so, ich glaube, die total unreflektierten Gedankenspirale, die im runterziehen, ja, wie, also können viele Leute relaten zu diesem Gefühl. Und das ist ein schreckliches Gefühl. Und ich habe das Gefühl, also ich denke, dass diese Art von Gedanken beobachten und analysieren auch ein Ausweg kann sein aus diesen Gedankenspiralen. Und wie, also ich stelle mir es schwierig vor, wenn ich jetzt merke, okay, ich komme in so eine Negativspirale rein, wie schaffe ich es dann, wieder quasi die Überhand zu bekommen und an den Punkt zu gelangen, wo ich meine Gedanken kann beobachten und analysieren kann. Weil manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch ein lähmendes Gefühl für mich. Und darum nimmt es mir mega Wunder, wie du das hast gelernt anzuwenden.
Ja. Ja, ich glaube, schwierig aus der Gedankenspirale rauszukommen, glaubst du, da kannst du nicht mit dem Kopf machen. Wenn ich da habe, dann musst du irgendwie mit dem Körper machen. Du musst spazieren gehen oder keine Ahnung, Sport machen. Das hilft bei mir, wenn ich so eine Situation habe. Und wenn du dann mal aus der Spirale draußen bist, kannst du dann nachträglich da anschauen. Aber was es bei mir jetzt hauptsächlich ist es so wie ein Werkzeug, dass ich überhaupt nicht dort ankomme, dass so eine Spirale anfängt. Oder ich kann wie erkennen, okay, da fängt etwas an und dann kannst du es sofort abfangen, bevor es diese Eigendynamik entwickelt.
Mhm. Das sieht was, also wie beobachtest du das oder wie erkennst du das? Also kannst du es in Wort fassen, das ist mehr einfach ein Gefühl.
Ja, ich glaube, es ist hauptsächlich Übung. Du musst einfach üben, eben immer aufmerksam sehen. Das hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Mhm. Dass du in deinem Alltag eigentlich präsent bist und nicht sozusagen auf Autopilot bist. Weil wenn du präsent bist, dann kannst du deine Gedanken wahrnehmen. Und bei mir ist dann das halt so, oder? Ich bin eigentlich präsent und nimm meine Gedanken wahr, oder? Also ich, zum Beispiel, ich gehe jetzt aus dem Haus und ich tue nicht einfach Tür abschlüsse und laufe Treppe ab und gehe raus, sondern ich bin bewusst da, ich laufe jetzt Treppe ab, ich mache Haustür auf, oder? Ich bin mit präsent. Und wenn du präsent bist, dann kannst du auch deine Gedanken sozusagen beobachten, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie anfängst, über morgen nachzudenken und dann denkst du gar nicht, weil letzte Woche passiert ist und in der Zwischenzeit laufst du umeinander und so, klar, da ist normal oder da mache ich auch, aber ich versuche eben viel präsent zu sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über morgen nachdenke, was ich morgen mache, dann mache ich da bewusst. Da ist für mich so der Weg dazu, wie ich da mache. Und dann ist es eine Gewohnheit, präsent zu sein.
Das erinnert mich mega fest. Also es, oder etwas, was mir hilft, wenn ich irgendwie eine stressige Lebensphase habe, dass ich immer am Abend vorher mir schnell aufschreibe, was ich am nächsten Tag machen will, anstatt dass ich wie ablege und die ganze Zeit daran denke, was ich machen muss, damit ich es einfach auf Papier bringen und konkretisieren und dann weglegen. Und also ja, das hilft, glaube ich, vielen Leuten auch beim Einschlafen, wenn man das so macht.
Vor allem durch den Tag, genau. Dir ist auch nur so Reminders, ah ja, das darf ich nicht vergessen. Okay, ist noch irgendwo aufschreiben. Und dann weisst du es wieder. Oder in Kalender eintragen. Ich kenne noch Personen, die einfach gut aus, sie wissen, sie müssen den Mund waschen, gut in den Kalender eintragen. Da kann man es gut weg von seinem Kopf bringen, eigentlich.
Genau, ja. Da habe ich auch extrem stark, mache ich da jetzt. Eben, ich tue zum Beispiel, ich habe so eine App, wo ich Tasks einträge, so To-Dos, habe unterschiedliche Kategorien, kannst alles organisieren, kannst Reminder setzen, Deadlines, kannst Sachen rein tun, wo du heute schon machen. Da kann ich wirklich empfehlen, so irgendein Tool zu haben, wo du kannst eigentlich Sachen aus dem Kopf rausholen, oder? Ich schaffe mega viel auch mit dem Kalender, wie du gesagt hast. Da ist, ich tue eigentlich alles einträgen und Reminders setzen. Ich nutze jetzt den von Google. Da kannst du sogar mehrere Reminders setzen. Ich tue so eine, drei Tage vorher, einen Tag vorher, vier Stunden vorher. Und dann vergiss ich nichts, oder? Und bin immer am Laufen. Ja.
Ich kann das darum gar nicht verstehen. Ich würde nie im Leben alles in meinen Kalender eintragen. Ich würde einfach Termine, die ich habe, dort eintragen. Und alles andere, es ist nur ein Knusch, ne? Sonst ist es auf meinem Kalender nicht mehr mit. Das kann ich gar nicht verstehen.
Ich habe immer so etwa vier To-Do-Listen gleichzeitig und in meiner Agenda nur Termine. Es macht auch keinen Sinn. Oder so mega viele Post-its, wo ich dann aber aus der Agenda wieder rausnehmen kann, wenn ich es gemacht habe. Weil ich hasse es, wenn meine Agenda so voll ist. Das fühle ich mich so schon gestresst von meinem Büchlein.
Ja, super. Du willst dann eben dran schreiben, geht auch.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch eine Frage gehabt, und zwar, wo du gesagt hast, wo du eigentlich so die Panikattacke ähnliche Episode hast gehabt oder so, das Breakdown nicht mehr sagen. Und du hast gesagt, du hast eigentlich nicht mehr wollen. Hast du dann Suizidgedanken gehabt?
Suizidgedanken haben bei mir schon viel früher angefangen. Da habe ich ja so im ersten Jahr, wo diese Phase angefangen hat, also so ja, etwa im Ende 19, Anfang 20, habe ich schon angefangen, Suizidgedanken zu haben. Und eigentlich im Nachhinein ist da ja ein extrem starkes Zeichen, dass etwas nicht passt, oder? Und wenn du Suizidgedanken hast, dann solltest du wirklich reagieren, oder? Und ich habe es einfach nicht gewusst und dann auch nicht gemacht, oder? Ich habe gedacht, ja, das sind jetzt einfach Gedanken, die ich habe, und der ist jetzt halt so, und der geht wieder weg. Es hat angefangen mit so, also soll ich auch vielleicht spezifisch beschreiben, was ich kann oder wie
gesehen. Also wenn du magst, ja, sicher.
Ja, ja. Also wie das bei mir angefangen hat, ist so mit Bildern im Kopf. Also ich habe zum Beispiel, ich bin in der einfach gelaufen, oder, auf der Straße, also neben der Straße, und dann kommt so ein LKW vorbei und ich habe einfach so in dem Moment das Bild im Kopf gehabt, wenn ich vor der LKW springe, zum Beispiel. Und so wie ein bisschen so fast der Drang dazu. Nicht wirklich, mhm. Es ist so ein bisschen ähnlich gewesen, wie wenn du an einem hohen Punkt bist und runterschaust und dann so den Drang zum Gumpen hast, oder?
Mhm, mhm. Ja.
Da ist ein bisschen
ja, das kann ich gut gewesen. Ja.
Ja, ich glaube, da ist relativ natürlich dieses Gefühl, mhm. wenn man zum Beispiel auf dem Turm ist und runterschaut, so dieses Gefühl, du willst gumpen. Ich ja. glaube, da ist relativ natürlich. Aber wenn es dann übergeht in andere Situationen, wird es dann kritisch, oder? Und dann habe ich eben so Sachen, oder wenn ich auf den Zug gewartet habe, habe ich so wirklich das Bild im Kopf gehabt, wie ich auf das Gleis springe, oder?
Hat es dich bedrückt, die Bilder zu haben? Hat es dir Angst gemacht?
Nicht wirklich. Also ich habe es einfach nicht so gut können verstehen, wieso das so ist. Aber es hat bei mir jetzt nicht irgendwie Angst ausgelöst oder so Sorge oder so. Es ist einfach so ein komischer Gedanke gewesen, oder?
Aber hast du viel schon gehabt von, ich will nicht mehr leben eigentlich?
Das ist eben interessant. Es ist nicht so das Gefühl von, ich werde nicht mehr leben, sondern eher so, ich werde einfach weg. Es ist keine Ahnung, es ist komisch zum Beschreiben. Es ist nicht darum gegangen, zum Sterben, sondern eben, es ist darum gegangen, zum nicht mehr da sein. Ja. Also ja, eigentlich, was sagst du, oder ich werde nicht mehr leben, aber
ja.
Ja.
Was hast du für ein Gefühl in dem Moment erhofft, vom nicht mehr da zu sein?
Ruhe. Ich finde, da ist das Gefühl, also ich kann mir da extrem gut vorstellen, da ist wie, wenn du noch nicht am Leben gewesen bist. Mhm. Und ich kann mir da extrem gut vorstellen, wie sich das anfühlt, und zwar nicht. Das ist einfach nicht. Es ist einfach Ruhe. Oder es ist
und du hast dann in deinem Kopf so viele Sachen gehabt und so viel irgendwie, alles hat dich ein bisschen erdrückt, dass du eigentlich wie aus dem Stabbusch, wo du unten raus säckeln und einfach Ruhe wollen.
Mhm.
Ja, also eben, eigentlich bin ich immer relativ ruhig gewesen. Also es ist nicht irgendwie chaotisch gewesen oder so. Bei mir ist es eher so ein Leidensdruck gewesen. Ich habe einfach konstant so wie einen Schmerz gehabt. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sehr verwirrt gewesen bin oder sehr schnelle Gedanken oder eben so Sachen, sondern es ist wirklich so gewesen, ich bin generell eine sehr ruhige Person, und dann ist es einfach eben so diesen Schmerz wegbringen eigentlich. Ja.
Ja, also das Bedürfnis nach Ruhe mit Suizidgedanken, das spricht mich mega an. Ich habe mir das noch nie so überlegt, aber ich glaube, das ist, wenn ich also wirklich Suizidgedanken hatte, ist das auch ist das auch der Wunsch gewesen? Also es ist, bei mir ist es immer irgendwie während so eher Rapid Cycling Phase gewesen, also für mich sehr anstrengend gewesen mit dem Wechsel zwischen manisch oder hypomanisch und depressiv. Und es hat mich so angestrengt, dass ich dann irgendwann einfach gefunden habe, ich habe keine Energie mehr für das, ich möchte. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie hat, eben, dass ich nicht mehr leben wollte, sondern ich einfach ja, nicht mehr möge. Ich habe es nicht mehr so geschafft. Oder wie soll nicht mehr stemmen, ja.
Ja, ja, da ist, ich denke immer so drüber nach, dass Suizidgedanken sind eigentlich ein Zeichen von dem Hirn, dass es nicht mehr so kann weiterleben, wie du jetzt lebst. Mhm. Oder ist sozusagen eine Warnung, okay, ich kann nicht mehr so machen, wie der jetzt ist und ich würde raus. Und der einzige Ausweg, wo es sieht, ist eben nicht mehr leben. Da ist so, ich glaube, da von dort kommt, oder halt ich überlege mir da so.
Mhm. Ja, das macht noch, also finde ich noch schön formuliert.
Ja, macht sehr Sinn. Du bist ja jetzt bei Theta Movement. Über das haben wir auch schon geredet im Podcast, aber wahrscheinlich wisst ihr das nicht alle. Das ist eine Organisation, die Workshops über psychische Gesundheit organisieren in Schulklassen und immer eine Fachperson und betroffene Person von einer psychischen Krankheit, die eigentlich schon im Recovery-Prozess sind, halten die Workshops. Ist es ein Grund, dass du bei Theta Movement mitmachst? Das nehme ich jetzt meine Annahme, so ein bisschen, dass du wahrscheinlich wie den Kindern oder den Jugendlichen willst lernen, was das jetzt Depressionen sind, die du selber damals nicht so gewusst hast.
Ja, ich glaube, meine Motivation für Zeta sind mehrere Sachen. Also als erstes natürlich die Sensibilisierung und ein bisschen das Thema einfach ansprechen oder ein bisschen Stigma reduzieren. Das ist ja auch das Ziel von Zeta. Das ist so der erste, eben so einfach mal das Gespräch. Ich habe jetzt gemerkt, ich bin kürzlich mal in einer Schule gewesen und die sind schon sehr stark aufgeklärt gewesen über die Themen. Sie haben sich auskennt, hätte vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass die Lehrperson auch betroffen war. Das heisst, die Klasse hätte schon gelernt, oder? Weil die Lehrperson ist ausgefallen. Und das heisst, sie hätte dann auch behandelt. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, es gibt langsam mehr Bewusstsein dafür. Also das ist schon die erste Motivation, so über dieses einfach das Wissen zu haben. Dann das zweite, wieso ich da mache, ist, weil ich würde auch zum Beispiel betroffene Personen, die da nicht wahrnehmen oder nicht wissen, einfach eine Perspektive geben. Oder sagen, ja, ich habe da auch gehabt und du kannst daraus rauskommen. Oder siehst, ich bin hier und mir geht es gut, oder? Schon nur da finde ich auch mega wichtig. Da glaube, hätte mir selber auch sehr viel geholfen, so Austausch zu haben mit anderen Personen, die betroffen sind, oder? Und ich denke, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig, dass das passiert, aber da ist auch meine Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo mal ankomme und jemand dort ist, wo wirklich kann relate und dann sieht, okay, ja, ich kann etwas machen, oder? Weil eben, wenn es in meiner Situation zum Beispiel wäre, in dem Alter, wenn ich da schon gehabt hätte, hätte ich da nicht wirklich können reagieren oder nicht gewusst. Und auch nicht gewusst, ob der wieder weggeht oder so und halt da. Und dritte Motivation, da ist ein bisschen zum Selbstzweck, also für mich selber, das Ganze zu verarbeiten und besser damit klarkommen. Also indem ich darüber erzähle, muss ich mir zuerst Gedanken darüber machen. Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, dann ich da auch verarbeite und kann es besser einordnen. Das sind so meine drei Hauptmotivationen, wieso ich bei Zeta bin.
Gut, merci. Ja, ist auch so, genau, wenn man darüber redet, kann man es einfach besser verarbeiten und dann kann man es besser einordnen. Man kann es teilen mit anderen Leuten. Man fühlt sich sehr, sehr bestärkt, würde ich sagen, wenn man so ein bisschen so in die Öffentlichkeit sagt, hey, ich habe mir über mich selber Gedanken gemacht, höre zu. Das und das habe ich, hat mir vielleicht geholfen, vielleicht könnte es ja potenziell euch helfen. Und
ja, was mir noch gut ist aufgefallen, also wenn ich mir das überlege, der Anspruch vor Wissensvermittlung, wo ich das Gefühl habe, er bringt nichts, wenn man nicht auch gleichzeitig die Berührungsängste mit dem ganzen Thema psychische Gesundheit kann mindern. Also weil, je nachdem, habe ich schon wie gewusst, so, okay, bla bla bla, okay, bipolar 2, jetzt hat die und die Symptome, lol, ja, habe ich auch. Aber das bin ja sicher nicht ich. Also so, dass ich das nicht können zusammenbringen konnte. Das ist ein Krankheitsbild, wo mir so fremd vorkommt, wo mir so krank vorkommt, wie so können anwenden auf das eigene Leben. Und dass dort, glaube ich, auch eine Überbrückung muss passieren. Also das Wissen und die Wissensvermittlung muss durchaus stattfinden, aber gleichzeitig muss auch passieren, dass man sich da eingestehen darf, dass das halt einem kann treffen und auf einem kann zutreffen auch. Glaube, das ist ja... Ja.
Sehr schön gesagt, ja.
Ich finde, was in unserem Lehrsystem ein bisschen fehlt, ist so, zum Beispiel schon in der Grundschule anfangen, also der Primarschule, über die eigenen Emotionen können reden, oder? Und dann kannst du es auch eher wahrnehmen, oder? Da, was du jetzt gesagt hast, oder? Dass du musst dir eingestehen, aber dann musst du auch irgendwie können deine Emotionen einordnen und Wörter dafür finden, damit kannst du mit anderen darüber reden. Und ich finde, da wäre auch mega wichtig, so ein bisschen eben da ein bisschen mehr thematisieren. Und sagen, ja, fang nicht mal an. Also so Beispiele, wir redet über Wut oder über Traurigkeit oder, und das Kind schon könnte sagen, ich bin traurig. Und weil viele Kinder haben dann einfach Bauchweh zum Beispiel, wenn es ihnen nicht gut geht. Oder? Und sie wissen nicht genau, wieso, dass sie sagen, das ist Bauchweh, aber eigentlich sind da alles Emotionen, die sie nicht kennen oder was sie nicht können einordnen.
Ja, und dort finde ich es ja auch krass, also das ist schon, dass selbst ich oder auch mein Umfeld zum Teil, dass man sich zurücknimmt im negative Emotionen teilen, weil man das Gefühl hat, dass man die andere Person kann, oder die andere Person könnte belasten mit den negativen Gefühlen. Ich glaube, das ist ein mega grosser Teil, warum so viele Eltern nicht mit ihren Kindern über ihre Gefühle reden. Also, oder das ist auch das, was ich von meiner Familie weiss. Ich habe auch meine Eltern gefragt, so, hey, warum habt ihr nicht transparenter gemacht, wenn es euch nicht gut gegangen ist? Und sie haben einfach immer gesagt, ja, aber das, wir haben heute, ich wollte euch nicht belasten oder wir wollten euch nicht in das reinziehen, es geht euch nicht an. Und das finde ich mega, also das finde ich richtig einen traurigen Gedanken. So, logisch geht es einem etwas an, wenn also eine Person, die ihm nachsteht, ein Leiden ist, so. Das will man ja wissen. Also, aber ich verwünsche mich selber bei diesem Gedanken, wenn es mir nicht gut geht. Ich denke so, ist das jetzt schon wert, dass ich es teilen kann? Ist es schon genug schlimm, dass ich jemanden damit belasten kann, blöd gesagt? So, also, mega weird.
Ja. Ja, jetzt, wo du das sagst, das ist sehr interessant. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, auch bei mir in der Familie. Da ist auch so, ja, meine Eltern haben nicht so über ihre Gefühle geteilt mit dem Kind. Und ich glaube, da hat sich dann auch übertragen, wieso ich dann so in mir selbst oder mit dem Gefühl geblieben bin, weil es eben auch nicht vorgelebt wird. Voll. Ja, hast voll recht, ja.
Ja, gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zum Schluss kommen langsam.
Das stimmt, wir sind schon fast eine Stunde.
Ja. Trotzdem. Aber ja, merci für Martin und Luca für das schöne Gespräch. Ja. Dass du deine Geschichte mit uns schon teilen.
Ich habe es mega schön gefunden. Ich habe es mega spannend gefunden. Gibt es noch etwas, was du gerne möchtest sagen? Oder nicht?
Ich könnte wahrscheinlich noch mal eine Stunde drüber schwätzen.
Ja, kannst du echt noch mal kommen. Das sagen wir alle. Eine Stunde ist ziemlich lang.
Yeah. Also grundsätzlich, meine Message ist, habt Mut, wenn du betroffen bist, weißt, es kann besser werden, es bleibt nicht so für immer. Und ja, auch für Leute, die im Umfeld sind, wissen, es gibt Ausweg daraus und es ist nicht nur negativ, ich habe auch extrem viel gelernt über mich selber, über den Umgang mit anderen. Ja, da würde ich so sagen, würde ich weiter verbreiten.
Ja, das finde ich mega schön.
Das ist sehr schön.
Ja gut, ich denke, dann machen wir hier mal einen Punkt. Merci, bist du da gewesen, Gianluca. Merci fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Irrsinnig.
Tschüss.
Ciao. Ciao.